Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Wenn du Gleiches mit Gleichem vergiltst, ist es nie vorbei. Das ist das Fazit einer Erfahrung, die sich für Angelika Baudisch-Kunze über viele Lebensjahre hinweg entfaltet hat. Eine Erfahrung, die sehr viele bittere und dramatische Momente beinhaltet, aber auch eine klärende Rückführung in ein vergangenes Leben. Und diese Geschichte, von dieser Erfahrung, wird Angelika heute bei uns erzählen. Ich bin sehr gespannt. Hallo, liebe Angelika. Ich freue mich, dich wiederzusehen hier in diesem Forum. Wir haben uns vor einigen Wochen beim Into the Light Retreat mal ausführlich unterhalten und du hast eine ganz interessante Geschichte zu erzählen. Und deshalb freue ich mich, dass du heute da bist, weil darum geht es hier, Menschen mit besonderen Fähigkeiten oder Menschen mit besonderen Geschichten. Und hier geht es im weitesten Sinne oder aber auch sehr konkret um das Thema Rückführung in ein früheres Leben. Aber eigentlich spielt die Geschichte mehr hier als im früheren Leben, hatte ich das Gefühl, als du mir davon erzählt hast. Und ja, vielleicht vorweg, wie ich eben schon sagte, Angelika und ich, wir kennen uns aus ja zwei meiner Seminare mindestens schon, ne? Und hatten eben das Vergnügen, dass wir uns ein bisschen länger austauschen konnten während des Into the Light Retreats. Und ich war sehr, sehr fasziniert und angetan von Angelikas Geschichte. Und da wir in der vergangenen Staffel so ein bisschen das Thema Rückführungen mit Frau Dr. Dorothea Fuckert schon angeleitet oder eingeleitet haben und sehr viel Interesse da aufgekommen ist, habe ich mir überlegt, ein, zwei Leute in dieser Staffel einzuladen, die ja eine Geschichte zu diesem Thema zu erzählen wissen und vielleicht auch eine Geschichte, die nicht so ganz ohne Folgen bleibt. Und ja, herzlich willkommen nochmal, liebe Angelika. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, hallo Oliver. Ich freue mich auch. Und ja, meine Absicht ist es auch mit diesem Podcast, ich habe ein bisschen hin und her überlegt, anderen auch Mut zu machen, wenn sie vielleicht in ähnlichen, unerklärlichen oder auch unangemessenen Verhaltensweisen stecken, sich eine ganz besondere Hilfe zu holen. Ja, meine Geschichte beginnt schon in sehr früher Kindheit. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele Fallträume, Feuerträume gehabt, aus denen ich jedes Mal schreiend aufgewacht bin, nach meiner Mutter gerufen habe, die mich also kaum beruhigen konnte. Und ich hatte dann lange Zeit auch immer Angst vor dem abendlichen Einschlafen. Irgendwann wurden diese Fall- und Feuerträume, die haben sich dann eher zurückgezogen. Und ich hatte schon während der Kindheit immer so das Gefühl, so ein bisschen wie auf zwei Ebenen zu leben. Also ich war sehr fantasiebegabt, bin also auch in Märchen versunken und habe diese Märchenfiguren selbst nachgespielt. Hatte auch ein Feingefühl anderen Menschen gegenüber, was vielleicht so der Kern dieses Menschen ist, ohne zu wissen, woher das kam. Später dann, so im jugendlichen Alter, begann dann eine Faszination für den Bereich der Hexenverfolgung im Mittelalter. Ich kann dir gar nicht sagen, warum, das war einfach da. Und es gab gerade zu dieser Zeit auch immer wieder Kinofilme. Das war eh wie so eine Art Hype. Und ich kann mich erinnern, ich habe ja immer sehr gerne gelesen, dass ich in Buchhandlungen gegangen bin, um mir so ein Buch über Hexenverfolgung mal herauszunehmen, anzuschauen. Ich habe die erste Seite aufgemacht. Mir wurde schlecht, mir wurde übel. Ich war nicht fähig zu lesen und musste das wieder hinstellen.
Spannend. Habe das ist schon, jetzt muss ich mal einmal eine Bemerkung dazwischen machen. Hast du in dem Moment dich gewundert oder
ja. Ja, also ich habe ja überhaupt noch nichts gewusst, dass das vielleicht mit einem, ja, ich sage jetzt einmal früheren in Anführungsstrichen Leben zu tun haben könnte. Also so weit war ich ja gar nicht.
Ja.
Die Faszination für Psychologie, die war schon sehr früh da bei mir, für Träume. Und ich habe auch immer schon Botschaften über Träume bekommen, bis heute. Aber war weit davon entfernt, so in spirituellen Ebenen mich zu bewegen.
Ja, ich
Ja,
frage
das
deshalb,
hat.
weil ich da sehr gut dran anknüpfen kann. Ich hatte mit 10 Jahren so ein Erlebnis, wo ich den Atlas aufgeschlagen habe, den Dirke-Weltatlas, den wir damals im Gymnasium in der 5. Klasse ausgehändigt bekamen. Und ich habe einfach eine Seite aufgemacht und das war eine USA-Karte und da waren unten drunter 3 Stadtaussichtskarten, also Ausschnitte von Stadtkarten. Und eins davon war Los Angeles. Und ich habe das angeschaut und das ist mir so ins Gesicht gesprungen und ich habe über Jahre immer wieder auf diese Karte geschaut und wusste nicht, was mich da so fasziniert. Und heute, wie gesagt, seit über 30 Jahren lebe ich hier.
Ja.
Erinnerte mich jetzt daran. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe,
Nein,
aber
das ist ja spannend.
wir setzen noch mal da an. Du hast
Ja.
das Buch zum Thema Hexenverbrennung aufgeschlagen und
Also immer mal wieder wollte ich
ja.
mir, weil ich dachte, na ja, hast einen schlechten Tag gehabt, ne? Hab's denn in Abständen versucht und jedes Mal wurde mir richtig gehend übel, so dass ich wieder zumachen musste. Also es war nicht möglich. Habe es dann mit einem Kinofilm versucht. Kino war voll, war eine Abendvorstellung. Und bei der ersten Szene, wo dann so ein Folterknecht anfing, eine Frau zu foltern, fing ich an, wie verrückt zu schreien. Das weiß ich noch wie damals. Ich war völlig außer mir. Bin aus dem Kino gerannt und stand dann da und mein Freund und das befreundete Ehepaar, die wussten gar nicht, was mit mir los ist. Ja, die kamen dann irgendwann später. Ich war vollkommen fertig. Und das habe ich dann auch nicht wieder unternommen, so einen Versuch. Das hat mir dann gereicht. Es ging dann weiter, dass ich immer dann, wenn mein damaliger Freund und späterer erster Mann eine Verabredung mit mir hatte und er kam nicht wirklich pünktlich zu dem vereinbarten Zeitraum, stand ich dann am Wohnzimmerfenster der Wohnung meiner Eltern, fing an, unkontrolliert zu zittern, fing an, hemmungslos zu weinen und dachte, jetzt ist alles aus. Jetzt ist alles aus. Und er kam dann natürlich und war verwundert, dass ich dermaßen erschöpft und ausgepowert war.
Also war das eine
Das war,
Verlustangst, die da sich offenbarte?
es war schlimmer. Ich hatte die feste Überzeugung, was sich dann immer mehr herausstellte, alleine überlebe ich es nicht. Da hat damals schon etwas angetriggert in mir, zu dem ich mir überhaupt keinen Reim machen konnte. Ebenso war es dann, wenn mein erster Mann nach einem Streit dann die Wohnung verließ, hatte ich genau dasselbe Problem. Ich habe geschrien, ich habe mir die Seele aus dem Leib geweint und war dann vollkommen fertig, wenn er wieder zurückkam. Ja, eigentlich was ganz Normales. Für mich war das alles andere als normal. Das hat mich also in der Kindheit, in der Jugend begleitet. Während meiner ersten Ehe trat das in den Hintergrund. Da kamen auch meine beiden Kinder dann zur Welt. Nur, dass die Ehe dann irgendwann scheiterte, weil wir letztendlich auch nicht zusammen gepasst haben. Und bei einem Versuch, es vielleicht noch mal durch eine räumliche Trennung miteinander zu versuchen, bin ich dann zur Kur gefahren und wollte da auch vollkommen meine Ruhe haben, wurde dann aber überredet von anderen weiblichen Kurgästen, ja, du sitzt immer hier so alleine oben, jetzt komm doch mal mit, du musst doch nichts anfangen. Und dann dachte ich, ja, okay, mache ich. Es war also eine Tanzveranstaltung und da forderte mich dann ein Mann auf. Und ich hatte sofort das Gefühl, das war so ein inneres, ganz sicheres Wissen, den kenne ich schon ewig. Da war sofort eine Vertrautheit, nichts Fremdes, den kenne ich schon ewig.
Hatte er das Gefühl auch oder habt ihr das gar nicht thematisiert?
Also ob das so intensiv war wie bei mir, das weiß ich nicht. Also ich war eher diejenige, die dann das Ganze ja ein bisschen vorangebracht hat. Weil für mich war das klar, hier geht's weiter, wie auch immer, auch so wie so eine Art inneres Wissen. Ja, und die ersten Jahre waren auch soweit okay. Ich habe dann eine psychologische Ausbildung gemacht und hatte auch Freiheiten und mein Mann hat sich auch dann viel, wenn ich jetzt nicht da war, um die Kinder gekümmert, hat auch im Haushalt einiges gemacht. Also es lief richtig gut. Das Einzige, was da schon anfing, wieder merkwürdig zu werden, war, wenn er im Fernsehen zum Beispiel Bogen gesehen hat, dann stand er vor dem Fernseher total aufgeregt. Das kenne ich. Das kenne ich. Da war ich schon mal irgendwo. Das kommt mir so bekannt vor, das kenne ich. Ich habe gedacht, ja gut, woher kennt er das? Ne? Also ich habe da immer noch wie tiefer gedacht. Gut, dann kennt er das halt. Aber das war nicht nur einmal, das war mehrere Male. Und was aber dann das Ganze sehr archaisch, sage ich jetzt mal, gemacht hat, das war ein Ausspruch von ihm, und er war alles andere als spirituell, also sehr bodenständig, realistisch, sachbezogen, so von außen hin, dass er da zu mir sagte, weißt du, ich habe das Gefühl, dass ich dir schon mal was Schlimmes angetan habe. Und da kam als Nachsatz, vielleicht habe ich dich sogar getötet. Ich war wie vom Donner gerührt. Das kam so, als wenn das aus einer anderen Welt kam. Deswegen sage ich so wie so ein Tanz auf zwei Ebenen, wie ich diese Ehe erlebt habe. Gut. Wir haben das jetzt nicht weiter thematisiert. Wie willst du das auch thematisieren, wenn du nicht weißt, wo du ansetzen sollst? Ja, also ich wusste nicht, wo setze ich hier an?
Ja, ganz klar, zumal er ja auch nicht spirituell war, wie du sagtest, und wahrscheinlich auch sich mit dieser Thematik oder frühere Leben oder sowas sich auch nie so auseinandergesetzt hat.
In überhaupt keiner Weise. Und zu dem Zeitpunkt ich auch nicht so wirklich. Das kam ja damals in der Zeit erst auf. Es war aber noch nicht so selbstverständlich, wie es später mal war. Ja, und ich habe ja auch immer noch nicht gewusst, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ja. Dann kam noch mal eine Bemerkung, nachdem ich ihn denn ermutigt habe, doch vielleicht auch mal so ein bisschen in sich reinzuschauen, weil er hat ja auch gemerkt, dass ich mich durch diese psychologischen Fort- und Weiterbildungen und Ausbildungen auch weiterentwickle, ob er nicht auch mal Lust hätte, so ein bisschen in sich reinzuschauen. Und da sagte er dann zu mir, nein, ich sag, warum nicht? Ja, ich glaube, ich habe einen Dämon in mir. Wumm. War dann wieder ein Schock. Dämon, also es ist ja sehr heftig.
Ja,
also man kann ja sagen, ich habe was Dunkles oder da ist so viel Schatten oder, aber nein, ich glaube, da ist ein Dämon in mir. Auch das haben wir dann so stehen lassen, weil es einfach keine Anknüpfungspunkte zu diesem Dämon gab. Und das waren so die Vorreiter, sage ich jetzt mal, zu den immer heftigeren und schwerwiegenderen Ereignissen, die dann folgten.
Ja, es wurde dann ja dann auch recht dramatisch, erinnere ich mich.
Ja, es wurde sehr dramatisch. Und ja, wer das nicht erlebt hat, es ist so unglaublich, dass es fast kaum zu glauben ist, sage ich jetzt mal. Ja, und das ist auch etwas, was du nicht unbedingt jedem erzählen kannst. Ja, ich habe da zwar kein Problem mit, aber du erntest dann mehr oder weniger Unverständnis.
Hier darfst du alles erzählen, Angelika. Und hier hören die Leute zu. Sehr gespannt, hoffe ich.
Ja, gut. Also im Laufe dieser Ehe begann dann mein zweiter Mann immer mehr Alkohol zu konsumieren. Und parallel zum zunehmenden Alkoholkonsum begann dann auch immer stärkerer Psychoterror in Form von Demütigungen, ja, also wirklich ganz herablassenden, fürchterlichen Äußerungen, die darauf abzielten, was er mir dann später auch mal sagte, ja, dass er mein Selbstbewusstsein zerstören wollte. Das hat er mir mal offen gesagt dann irgendwann. Ich habe das dann immer mit Verständnis für seine nicht sehr leichte Kindheit erklärt und habe mehr oder weniger ja eigentlich friedlich darauf reagiert und habe dann eher bei mir gesucht als bei ihm.
Und es war ja auch nicht so, dass es permanent passiert.
Nein, nein, es war nicht permanent, aber das konnte so, wenn man Schalter, wie man Schalter umlegt, das konnte erst gerade noch alles okay sein und im nächsten Moment war alles ganz anders. Das war also wie so eine Achterbahnfahrt, das war wie so ein Schock jedes Mal. Es kam dann zu einem Erlebnis auf einer Wanderung im Allgäu in der Nähe eines Tobels, wo ich merkte, das war so in der, die Dämmerung begann gerade und ich merkte, wie mein Mann dann immer langsamer wurde, anfing zu zittern und mir dann sagte, boah, überall an meinem, auf meinen Armen stellen sich die Härchen hoch. Ich sag, was ist denn los? Aber spürst du das nicht, sagt er. Guck da mal rechts in den Wald, da war rechts eine Waldgegend. Spürst du das nicht, wie das da rüberzieht? Mir wurde dann auch ganz merkwürdig.
Ja, mir wird schon ganz merkwürdig.
Ja, ich sag nein, ich merke da nichts. Und dann lief er eine ganze Weile schweigend weiter und dann blieb er abrupt stehen und sagte, hast du das gehört? Ich sag nein. Und meinte, jetzt hätte eine Stimme zu ihm gesagt, und das ist das Tor zur Hölle. Und er solle sagen, den Arm ausstrecken und sagen, Vade retro. Das hat er dann auch gemacht.
Jetzt müssen wir vielleicht und sagen, was das auf Deutsch.
Ja, das haben wir also, das haben wir also, er hat das nicht wirklich gewusst. Ich wusste das auch nicht, obwohl ich ja Latein kannte. Aber zu Hause habe ich dann nachgeschaut im Atlas. Es gab ja noch kein Internet. Das ist ein Teil des Exorzismus und heißt Weiche. Also geh zurück. Weiche. Also es kommt von Satan, Weiche. Ja. Und auf dem Weg dann zum Auto hatte er dann noch so eine merkwürdige Erscheinung, dass er meinte, guck dir mal diesen Baum an, das war Herbst. Das sieht aus, als würde da Satan vom Baum springen. Ich guck da hin, mir war auch schon ganz mulmig, ich kann's dir vorstellen. Und tatsächlich, also es war dem nicht unähnlich, das muss ich sagen. Es war dann die Fahrt sehr, sehr ruhig. Keiner hat mehr was gesagt. Und dann zu Hause angekommen, war er auch weiterhin sehr ruhig. Und als wir dann ins Bett gingen, bekam er eine fürchterliche Angst und sagte zu mir, ich glaube, da will was in mich eindringen. Und er hat sich gewehrt. Er sagt, ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Da will irgendetwas in mich eindringen. Also er meinte, über den Kopf in ihn eindringen. Und dann fiel mir also ein, ganz spontan, bete doch das Vaterunser. Und das hat er dann auch gemacht, obwohl er schon lange nicht mehr in der Kirche war, aber das Vaterunser, das kam ganz automatisch und er wurde dann ruhiger. Also es hat ihn dann wieder beruhigt, er ist dann noch eingeschlafen. Aber ab diesem Zeitpunkt begannen also in unserem Haus diese energetischen Phänomene immer stärker zu werden. Träume seinerseits, Träume meinerseits, mit Visionen, mit sichtbaren Erscheinungen, die sich vom Körper meines Mannes lösten. Also es war mit Gestalten, die an seinem Bett standen, mit roten Augen, das hat er mir dann erzählt. Also es war heftigst.
Aber du hast die Gestalten nicht gesehen.
Ich habe diese Gestalten nicht gesehen, aber ich habe, ja, wie man so sagt, wie sowas aus Ektoplasma geformt ist, dann von seiner Bettseite aufsteigen sehen.
Wow.
Ja. Mich anschauen sehen. Und das hat mich also sehr erschreckt, muss ich sagen. Ja. Es ist, ich sage, es ist heftig. Ja, ich selber habe in dieser Zeit viele, wie ich dann später gewusst habe, Angriffe gehabt. Also ich bin teilweise aufgewacht mit dem Gefühl, kaum Luft zu kriegen, also dass irgendetwas mir die Luft zudrücken will, war also verschiedenen Angriffen ausgesetzt. Es ging aber alles gut, weil auf der anderen Seite mein Schutz sehr groß war. Ja, also sowohl der Alkoholkonsum, also all das steigerte sich. Das steigerte sich immer weiter, immer weiter. Und ein weiterer Höhepunkt war dann eine, ja, ich möchte fast sagen, eine Vision, die ich hatte nach einem einwöchigen Seminar, Workshop im Katatymenbild erleben. Also das ist so eine Art Tagträumen, also so eine Bilderreise. Und da hatte ich dann eine Vision, dass ich schon körperlos irgendwo im Raum schwebe. Also ich war irgendwo im Dunklen, neben oder über mir oder in diesem Raum schwebte ein Gesicht, was für mich Jesus war. Wenn ich meinen Blick gewendet habe, wenn man Blick sagen kann, also ich war ja nicht menschlich in dem Sinne mehr, sah ich wie durch so einen dunklen Tunnel am Ende ein helles Licht. Und in diesem hellen Licht brannte ich auf dem Scheiterhaufen. Das wusste ich, dass ich das war als Mann. Und parallel dazu, also diese Energie ging hin und her, also das ging auf mich über. Ich hatte Schwindelgefühle, Übelkeit, ich hatte Erstickungsanfälle und das Jesusgesicht sagte dann zu mir, hab keine Angst, das ist gleich vorbei. Und ich bin dann aufgewacht mit einem, ja, mit einem Durchatmen und habe dann erstmal da gesessen und gedacht, was ist das denn jetzt? Ja. Und dann, kurz darauf, habe ich dann eine Rückführung gemacht bei einem
mir. Moment, war da nicht noch die Geschichte? Ich erinnere mich jetzt vage noch, ja, die Geschichte mit dem Messer. War das noch? Kommt
die
da?
Kam später.
Ah, die kam später. Gut, dann will ich nichts
mehr wegnehmen. Die kam später. Ich habe das noch so, weil ich nicht mehr genau wusste, bin ich jetzt chronologisch richtig.
Ja, ja.
Habe ich noch mal nachgeschaut, wann kam eigentlich was? Und ja, das kam dann später. Ja, und dem habe ich halt erzählt, ich kannte ihn gut durch eine Ausbildung, die ich gemacht hatte. Und ich
wusste, das ist jetzt der Hypnotiseur, über den wir reden.
Genau, das ja, ist genau. Der, ja. Er hat das auf eine sehr, sehr achtsame Weise gemacht. Das heißt, er kannte ja meine Geschichte so ein bisschen. Er kannte auch die ganze Situation in meiner zweiten Ehe. Das wusste er alles. Und er sagte dann, er macht es jetzt so, dass er mich nicht direkt das erleben lässt, sondern als Beobachter draufschauen lässt, weil er also schon dachte, das wird vielleicht sonst doch ein bisschen heftig. Er hat mich dann hineingeführt in diese tiefen Trance, aber trotzdem war es ja irgendwo bewusstseinsnah. Ich war ja jetzt nicht weg,
ja,
und bin dann vollkommen wieder aufgetaucht. Das war auch eine Vorstellung, die ich vorher hatte. Ich hatte so ein bisschen Angst, aber an dem ist es ja nicht.
Ne? Nein, das man ist, ich meine, es gibt unterschiedliche Grade der Hypnose, aber ja, meistens ist man ja anwesend, genau, mit seinem eigenen Bewusstsein, mit seiner eigenen Aufmerksamkeit und hört sich, ja, selber beim Reden zu. Ne?
Ja, richtig. Und ich habe, ja, ihn gehört und ja, und dann hat er mich irgendwo an eine Stelle geführt, wo ich dann quasi schauen sollte, wo ich bin. Und dann war ich in England, ja, in einem kleinen Dorf, sage ich jetzt mal, war, meine Familie war Korbmacher, also mein Vater war Korbmacher, wir waren arm und der Lehnsherr, der über das Ganze eben regierte, lebte in einer, ja, Burg oder Schloss. Und irgendwann bekam ich dann mit, meine Mutter ging regelmäßig in diese Burg. Und als ich dann älter war, nahm sie mich mit, also älter, ich war immer noch Kind, also unter 10, und hat mir dann immer gesagt, du wartest hier, das war eine Riesenhalle, dann ging sie eine Freitreppe hoch und war dann verschwunden für Stunden. Und ich habe immer gedacht, kommt sie jetzt wieder oder kommt sie nicht wieder? Sie kam dann immer wieder und irgendwann hat mein Vater das mitgekriegt. Der wusste das nämlich gar nicht und ist dann gefolgt und hat also mitgekriegt, dass der Lehnsherr, ja, meine Mutter zu seiner Geliebten auserkoren hatte. Sie musste ihm also zu Willen sein. Das war ja damals so bei Leibeigenen, hat wohl aber sich mit ihm auseinandergesetzt und daraufhin sind beide in den Kerker geworfen worden. Ich wusste also nicht, wo sind meine Eltern. Ich wusste es nicht. Irgendwann habe ich dann mal nachgefragt und dann sagte mir der Lehnsherr, ja, weißt du das nicht? Die habe ich ins Gefängnis geworfen. Und irgendwann hörte ich dann, dass sie eben halt, ja, getötet worden sind. Daraufhin hatte ich eine große Wut, ja, und einen großen Hass gegen diesen Lehnsherr. Hab dann noch im Alter von 12, also im Kindesalter, Teenageralter mit einer Gruppe versucht, so kleine Aktionen, so heimliche Aktionen gegen den Lehnsherr zu starten, die er aber nicht mitbekommen hat. Und dann war wieder ein Schnitt. Und ich war in einer Hütte und viele Leute standen dort, um durch meine Worte, so war das, so habe ich das gesehen, geheilt zu werden. Und das bekam der Lehnsherr irgendwie mit und hatte selber auch ein körperliches Problem wohl und hat mich zu sich zitiert und ich solle ihn heilen. Und das war jetzt der Zeitpunkt meiner Rache. Ich habe gesagt, oh, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das hat er mir nicht geglaubt, hat mich dann auch in den Kerker werfen lassen, gefoltert und das Ganze endete dann mit meinem Tod auf dem Scheiterhaufen.
Wow, ja.
Und was zum Schluss noch dabei herauskam, war, das war auch nochmal eine Szene, dass er sexuellen Kontakt zu meiner Mutter hatte und ich dann wusste, ich bin eigentlich das Kind dieser Vereinigung. Also hatte das schon wesentlich früher angefangen. Ja. Als ich dann zurückkam nach der Rückführung, Also ich fand das alles irgendwie, weil ich ja auch emotional sehr distanziert war, fand ich das so vollkommen unspektakulär und dachte, und da hast du jetzt was draus gelernt? Und dann fragte der Therapeut, ja, was ist denn der Satz, wenn du jetzt ganz spontan antwortest? Ein Merksatz, den du, eine Botschaft, die du mitnehmen könntest. Und da kam dann bei mir wie aus der Pistole geschossen, wenn du Gleiches mit Gleichem vergelten willst, dann wird es nie vorbei sein. Ja, mein Leben ging dann weiter wie bisher. Es war jetzt noch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, es hat sich jetzt alles gelöst. Es hat sich alles erledigt. Ich wusste jetzt zwar mehr, aber dadurch, dass ich es ja nicht erlebt hatte in der Rückführung, war das erstmal eine Erkenntnis, die aber noch nicht dazu geführt hat, dass die Puzzleteile so wirklich ineinander gegriffen haben. Das war also ganz merkwürdig. Es war, ja, es war wirklich merkwürdig. Der Therapeut sagte dann noch, ja, also fahr mal jetzt nicht gleich nach Hause, setz dich erstmal noch in den Café, rede mal mit niemandem und lass das sacken. Das kommt dann. Ich gedacht, gut. Ich habe mir das also richtig, man kommt da aus dieser Rückführung und wow, bumm. Und so war es eben nicht. Ja, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast.
Ja, also es war auch nicht so. War kein Bumm, aber es hat so im Nachhinein dann angefangen, in mir zu arbeiten und dann kamen die Erkenntnisse auch daraus.
Genau, also so ähnlich kann ich es auch beschreiben, aber das immer so stückchenweise kam das bei mir.
Ja, bei mir war das ähnlich.
Ja. Ich habe das dann zu Hause meinem Mann erzählt. Der war natürlich sehr, war schon irgendwo erschrocken. Auf der anderen Seite arbeitete ja bei ihm auch im Hintergrund, dass da irgendwas mit uns gewesen sein muss. Und ja, es lief dann alles erstmal so weiter. Nachdem dann die Situation zwischen meinem Mann und mir immer mehr ausuferte, immer schlimmer wurde, habe ich denn meine geistige Führung um Hilfe gebeten, was ich denn jetzt machen soll. Also ich war wirklich verzweifelt und da kam denn die Antwort, du kannst jetzt gehen, aber mit Mitgefühl oder bleiben und die für dich bestimmte Aufgabe wahrnehmen. Habe ich gedacht. Was denn für eine Aufgabe? Ja, jetzt kam also das Nächste, wo ich nicht wusste, was ist denn das jetzt für eine Aufgabe, die auf mich zukommt? Aber da ich Vertrauen hatte, dachte ich, okay, ich bleibe. Und dann begannen also die, ja, wie soll ich sagen, heute bin ich der Meinung, es war eine, nein, nicht nur heute, auch damals schon, dass mein Mann besetzt war. Er war besessen. Er war eindeutig besessen. Also ich wüsste nicht, wie ich es anders bezeichnen soll. Und wenn er dann keinen Alkohol getrunken hatte, beziehungsweise wenn er in einer anderen Stimmung war, dann war er auch ganz anders. Das war, als wenn man ihn austauscht in bestimmten Situationen. Da gab es dann also eine für mich sehr bedrohliche Situation im Bad, kurz vorm Zu-Bett-Gehen, wo ich wusste, mein Mann hatte sehr viel Alkohol in sich. Sein Blick aber nicht etwa getrübt war vom Alkohol, sondern vollkommen glasklar, klar, stechend und scharf und mich fixiert hat mit einem Blick, Ich war wie das Kaninchen vor der Schlange in dem Moment. Ich habe auch angefangen zu zittern. Und da kam dann die Aufforderung an mich: Wenn ich morgen früh aufstehe, bist du weg, bist du gegangen. Und dann weiß nicht, wie, woher ich den Mut hatte, habe ich dann gesagt, ja, und wenn ich das nicht tue, dann kam die Antwort ganz klar und eindeutig, dann schneide ich dir die Kehle durch.
Wow.
Nach diesen Worten, nach diesem Satz, wendete sich mein Mann um, ging aus dem Bad ins Schlafzimmer, legte sich hin und schlief. Direkt nach diesem Satz, ich dachte, was ist das denn jetzt? Ja, war also wieder vollkommen geschockt.
Jetzt würde man ja denken, also ich in deiner Situation, ich nehme mein Köfferchen und nehme die Beine in die Hand und verschwinde.
Ja, da war ja, also mittlerweile dämmerte mir, dass diese Aufgabe mit gerade damit zusammenhing, was ich mit meinem Mann erlebte. Ja, das dämmerte mir dann so nach und nach. Das wurde mir immer bewusster, weil er mich dann auch, ich hatte dann irgendwann ein eigenes Zimmer bezogen, wo er mich dann gebeten hat, aufgrund der schrecklichen Vorfälle, die er hatte, doch wieder ins Schlafzimmer zu kommen, weil er so große Angst hatte, alleine. Und da dämmerte mir irgendwie, dass das damit zusammenhängen könnte. Ja, und am nächsten Morgen habe ich dann ein großes Messer auf seinen Teller gelegt. Und dann kam er runter zum Frühstück, wie vom Dollar gerührt. Was ist das denn? Ich sag, ja, du wolltest mir doch die Kehle durchschneiden. Also ich wollte seine Reaktion prüfen. Und es war echt, dass er nichts wusste. Also er war so schockiert und wurde ganz blass. Ich sag, ja, das hast du gestern zu mir gesagt, gestern Abend. Er wusste nichts, null und nichts davon. Ja, dazwischen war dann nochmal ein Ereignis, als mein Mann nach einem Streit, gerade kurz vor Weihnachten, ich war mit Weihnachtsvorbereitungen beschäftigt, nach einem Streit mit unserem Hund, zack, das Haus verließ. Wieder hier meine Überzeugung, alleine überlebe ich es nicht. Die kam postwendend. Ich habe mir eine Flasche Wein, ich habe nicht viel getrunken, genommen, habe diese Flasche ausgetrunken und bin dann mit Alkoholvergiftung, als mein Mann wiederkam, lag ich dann da irgendwo halb bewusstlos auf der Couch, kam ins Krankenhaus. Und da kam mir dann ganz spontan das ganz frühe Trauma, das ich als Kind erlebt hatte, ins Bewusstsein. Was eben auch zurückzuführen war auf die, ich sag jetzt mal, auf das Parallelleben, was noch nicht abgeschlossen war. Also ein Teil dieser Seele aus diesem mittelalterlichen, aus diesem Verbrennungserleben war immer noch nicht erlöst. Die war noch in, das war noch in mir. Ja.
Ja.
Ja, also so, deswegen, also es ist nichts, was ich heute sehe, als das kommt nach und nach. Erst kommt die erste, dann die zweite, die dritte Inkarnation. Nein. Es ist, wo wir gerade das Schlaglicht drauf werfen. Ja. Wo gerade der Scheinwerfer drauf ist. Das aktuelle Leben, da ist gerade der Scheinwerfer drauf. So sehe ich das jetzt. Ja.
Ja, sehr schön.
Ja, und da hatte nämlich meine Mutter, ich war vielleicht noch nicht mal in der Schule, sie wollte einkaufen gehen und bin in einer großen Alt-Berliner Wohnung groß geworden und sie wollte ohne mich einkaufen gehen. Ich weiß, ich habe an ihr gehangen und geweint, sie soll nicht ohne mich gehen. Und sie hat dann auch noch abgeschlossen. Ich habe mich dann schreiend, weinend in einen großen Sessel verzogen. Und als meine Mutter kam, war ich vollkommen erschöpft und sie dachte, alles ist in Ordnung. Ich hätte geschlafen oder so. Ja, also das war das erste Erlebnis, was mich so an dieses Rückführungsleben erinnert hat. jetzt komme ich langsam zum Schluss von dem ganzen Drama. Irgendwann wusste ich, es muss jetzt irgendwann Schluss sein, denn wenn ich mich im Spiegel anschaute, ich war irgendwo nur noch der Schatten meiner selber. Seelisch bin ich sehr, sehr auch letztendlich körperlich unbeschadet aus dem Ganzen hervorgegangen. Aber es war ein Zeitpunkt, wo ich merkte, ich bin auch noch jemand, habe mich im Spiegel angeschaut, ja, und wusste, so kann es nicht weitergehen. Dem vorausging ein Traum, der mir geholfen hat, diese Energie zu bekommen. Ich war in einer Kathedrale und auf einer großen Steintafel, die, ja, wo lauter Hieroglyphen, sage ich jetzt mal, drauf standen, lagen auf drei Ebenen jeweils zwei Jesusfiguren mit den Köpfen aneinander. Und da strahlte eine unglaubliche sirrende Energie. Also die Haare, die standen auch ab. Und eine Jesusfigur erhob sich dann etwas und sagte dann, ich bin der Schmerzensreiche, aber es gibt auch noch andere. Also andere Anteile, denke ich, ja. Ja, und nach diesem Traum, dieser Vision, bin ich dann vor diesen Spiegel getreten und habe gesagt, und jetzt ist Schluss. Habe dann die Scheidung eingereicht, habe das meinem Mann eröffnet, hatte die Botschaft im Kopf, wenn du Gleiches mit Gleichem vergiltst, ist es nie vorbei, und wusste, es geht nur auf friedlichen Wege. Und das haben wir geschafft. Wir haben sogar noch ein halbes Jahr zusammenleben müssen, bis er eine neue Wohnung hatte, und sind letztendlich im Guten auseinandergegangen.
Hast du nochmal in diese Charaktere des früheren Lebens, in diese Charaktere geschaut und geschaut, ob dein Mann da irgendwo eine dieser Rollen gespielt hat, oder war das
ja,
für dich?
Ja, er war der Lehnsherr.
Er war der Lehnsherr, ja.
Und er hatte mich ja auch tatsächlich umgebracht. Und diese Faszination für Burgen war dann auch erklärbar.
Ja.
Ja. Und es gab dann auch noch mal eine Äußerung, so gegen Schluss unserer Ehe, dass ich zu ihm sagte, und das stimmte ja eigentlich nicht, du bist nicht mein Vater und ich bin nicht dein Kind. Aber genau so war es ja eigentlich. Ja, er war mein Vater. Mein Mann, aber auch mein Vater, und ich war sein Kind letztendlich. Ja. Also es war was sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, nicht von dieser Welt.
Ja, ganz offensichtlich nicht von dieser Welt. Das ist ja eine Geschichte, die sich über viele Jahre hinweg entfaltet hat. Ja, was mich jetzt noch interessiert, weil du sagst, ja, und ich verstehe diesen Satz natürlich sehr gut. Ne? Wenn du Gleiches mit Gleichem begleichst, dann wird sich nichts ändern. Ne? Ist ja die Essenz daraus, aber es bleibt alles beim Alten. Hast du das Gefühl gehabt, in dem halben Jahr, in dem du noch mit deinem Mann zusammengelebt hast, obwohl die Scheidung eingereicht war, hast du da noch Gefühle von Angst gehabt? War das nicht beunruhigend für dich?
Die waren weg.
Die waren weg.
Die waren vollkommen weg, und mein Mann hatte sich mir gegenüber um 180 Grad gedreht. Er hatte noch mal versucht, mich daran zu hindern, wegzugehen, indem er mir dann sagte, er würde jetzt auf die Gleise gehen und sich und unseren Hund umbringen, und hatte wohl gehofft, dass ich entsetzt war. Ich war nur furchtbar wütend, ja, weil ich dachte, jetzt kommt auch noch Erpressung. Er hat sich auch nicht auf die Gleise gelegt. Ja. Und also sagen wir mal, das war eine gesunde Reaktion, die ich da hatte. Ich habe ja früher auch durch diese Verquickung, durch diese Verwicklung, die wir miteinander hatten, hatte ich ja auch keine wirklich gesunden Entscheidungen.
Ja.
Na? war ja alles andere als gesund. Aber ich wurde geführt, so sehe ich das heute. Ich wurde durch diese Ehe hindurchgeführt.
Und die Essenz ist die Lektion, wenn du Gleiches mit Gleichem vergiltst, ist es nie vorbei. Das hat dein Leben dann, dein weiteres Leben sicherlich geprägt. Ne? Das ist ein sehr schöner Gedanke. Ein bisschen anders als Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ne? Weil es da ja auch unterschiedliche Betrachtungsweisen gibt. Aber ja, eine sehr, sehr bemerkenswerte Geschichte. Wir sind heute recht weit über unser normales Zeitkontingent hinausgegangen. Aber es war so spannend, auch dir zuzuhören. Und ja, so ein bisschen auch hoffe ich, dass es den Sinn hinter dieser Arbeit auch erklärt. Ne? Wenn wir uns auf so ein Abenteuer einer Rückführung einlassen und uns ein Leben dort gespiegelt wird, sei es als Zuschauer oder als Beteiligter, indem wir tatsächlich im Geschehen landen bei dieser Rückführung. Es ist eine Lektion da drin. Es passiert nicht ohne Grund, dass wir ein bestimmtes Leben gespiegelt bekommen. Ja. Und diese Lektion kann eben lebensbegleitend oder lebensverändernd unter Umständen sein.
Ja, also damals hieß es noch, also zu meiner Zeit, als ich die Rückführung gemacht hatte, das war in den 90er Jahren, eine Rückführung wirklich nur dann zu machen, also nicht aus Neugierde, was war ich vor 300 oder 400 Jahren, war ich da Prinz X oder Prinzessin Y, sondern tatsächlich, wenn es das aktuelle Leben beeinflusst. Und zwar so beeinflusst, dass es also durch normale Therapien, Psychotherapien oder sonstiges nicht gelindert oder behoben werden kann. Und ich möchte das auch nicht so ganz absprechen, auch heutzutage nicht. Ja, also dass man das nicht nur aus Sensationslust machen sollte.
Ja.
Ja.
Die Absicht ist immer ausschlaggebend. Mit was für einer Absicht gehe ich da dran? Mit was für einem Bedürfnis gehe ich da dran? Weil vieles wird natürlich heute auch einfach sehr spontan ausprobiert. Oh ja, das mache ich mal. Ob das Ayahuasca ist oder ob das Rückführungen sind. Aber sowas kann verborgene Traumata natürlich an die Oberfläche bringen. So etwas bleibt nicht ohne Konsequenzen. Und man sollte sich sehr, sehr deutlich sein über die Absicht, warum man bestimmte Prozesse in multidimensionale Prozesse eingeht, sage ich jetzt mal, weil das sind sie letztendlich.
Ja, das ist so.
Liebe Angelika, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und dafür, dass du uns diese doch sehr persönliche Geschichte zum Thema Rückführungen erzählt hast und uns einen Einblick gegeben hast in eine, doch für mich sehr faszinierende Erfahrung.
Ja, danke dir, Oliver. Es war schön, mit dir zu reden. Du lässt viel Raum. Und dann bis zum nächsten Wiedersehen.
Sehr gerne. Alles Liebe. Tschüss.
Ja, tschüss, Oliver.